Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Herzlich willkommen bei eurer Show mit Internet und so. Wenn wir jede Woche wieder auf unsere Streifzüge durch das Internet für euch gehen, dann stoßen wir dabei auch immer auf Netzmusik. Also Musik, die ihr unter der Creative Commons Lizenz kostenlos zum Download bekommt. Und die hört ihr dann auch hier in dieser Sendung. Zum Beispiel auch Talking Machine aus Düsseldorf. 2014, letztes Jahr haben sie sich gegründet und haben dann so ein bisschen im Proberaum rumgefeilt an den ersten Songs. Und jetzt gibt's eine selbstbetitelte allererste Demo-EP. Darauf ist auch der Song Can You Feel It? Den hört er jetzt und wenn es euch gefällt, dann geht ihr mal ins Trackback-Blog, denn da gibt es auch die Link zu diesem Song und zur gesamten EP von Talking Machine.
Strong.
Netzmusik von Talking Machine, Can You Feel It? Und die kriegt ihr auch nochmal auf trackback.fritz.de. Und wisst ihr, was mich ganz besonders freut? Diese Band hat eine Drummerin. Großartig. Als hätten wir nicht schon genug Überwachungsnews gehabt. Am Mittwoch hat die Enthüllungsplattform WikiLeaks neue Dokumente veröffentlicht. Die zeigen, dass nicht nur, wie wir ja schon wussten, das Handy der Kanzlerin abgehört wurde, sondern auch andere Regierungsmitglieder aus dem Finanz-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium. Die neuen Enthüllungen waren auch Thema im Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Bundestags, der als Folge auf die Snowden-Leaks im letzten Jahr schon gegründet wurde, vorletzten Jahr. Unter dem zugehörigen Hashtag NSA AUA wurde natürlich auch wieder fleißig getwittert.
Der NSA-Untersuchungsausschuss-Vorsitzende Patrick Sensburg versichert, WikiLeaks-Dokumente wurden gesichert. Ich schätze mal mit Speichern unter, oder?
Ja, und auch der Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, Günther Heiß, der bekam sein Feedback, weil er, nun ja, nicht so ganz auskunftsfreudig war.
Twittern aus dem NSA-Untersuchungsausschuss hat heute wenig Sinn. Zeuge Heiß vom Bundeskanzleramt kann sich an nichts erinnern. Nur daran, dass er nicht zuständig war.
Mein Name ist Heiß. Ich weiß einen Scheiß.
Aber der war nicht der Einzige, der am Donnerstag aussagen musste. In den Ausschuss geladen war auch Ronald Pofalla. Der war von 2009 bis 2013 Kanzleramtschef oder auch aka Geheimdienstkoordinator. Und laut Twitter hat der die ganze Aufregung um diese ganzen Geschichten rund um Überwachung mal wieder überhaupt gar nicht verstanden.
Pofalla erklärt die Affäre schon im Eingangsstatement wieder für beendet. Alles falsch verstanden, was Snowden geleakt hat.
Ja, und genauso sieht es auch Anne Roth, die ist Referentin für die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss. Und mit ihr habe ich kurz vor der Sendung am Telefon gesprochen.
Wir hatten zwei sehr interessante Zeugen, wo mindestens Herr Pofalla nochmal erklärt hat, warum er damals die Affäre nicht beendet hat und warum das alles gar nicht sein konnte und dass alle alles falsch verstanden haben, angefangen von Snowden bis hin zu den deutschen Medien, die persönlich nochmal abgewartet wurden und den Abgeordneten, die das auch alles nicht richtig können. Also der hat eine sehr schöne Performance hingelegt und geschafft, glaube ich, wirklich alle gegen sich aufzubringen, die da mit im Raum saßen.
Das bringt dem CDU-Politiker ähnlich wie 2013 jede Menge Aufmerksamkeit ein. Da hatte er die Geheimdienstaffäre ja schon mal für beendet erklärt. Ist jetzt angeblich alles nicht mehr wahr. Pofalla wird deswegen sogar zum Trending Topic auf Twitter. Nur leider trägt er nach wie vor wenig zur Aufklärung bei, sagt auch Anne Roth.
Der zweite Zeuge, Abteilungsleiter 6 im Kanzleramt, also der Zuständige für die Rechts- und Fachaufsicht für die Geheimdienste, Günther Heiß und dann eben Pofalla als ehemaliger Kanzleramtsminister, haben so ein bisschen fortgesetzt, was auch vorher schon wenig überraschend immer wieder demonstriert wurde, dass nämlich eigentlich nichts passiert ist, was irgendwie jemanden groß aufregen müsste und ansonsten, dass sie aber von diesen ganzen Selektoren-Sachen und so das auch alles nicht so richtig gewusst haben, aber das macht auch gar nichts, das ist schon in Ordnung so, weil der BND hält sich ja an die Gesetze. Also es war erwartungsgemäß absurd mit einigen noch sehr pittoresken Einlagen.
Also die Aufklärung übernehmen nach wie vor eher die Medien und eben auch die Enthüllungsplattform WikiLeaks. Im Trackback-Blog findet ihr auch nochmal einen Link zu den aktuellen Leaks. Trackback.fritz.de. Wir wollen ja heute über Tracking reden bei Trackback. Da habt ihr ja bestimmt schon mal von gehört. Mindestens in dem Zusammenhang, dass ihr auch zum Beispiel ihr bei der Post eure Sendung tracken lassen könnt. Also ihr könnt nachverfolgen, wo die eigentlich gerade ist. Und das Wort tracken, das bedeutet eben auch verfolgen, aufspüren. Aber was noch so alles sich hinter Tracking verbirgt, das erklären wir euch jetzt.
Die Ortsbestimmung in der Welt.
Mit Tracking lässt sich herausfinden, wohin sich Personen, Objekte, Waren oder Güter bewegen. Dadurch wisst ihr zum Beispiel, wo sich gerade euer Paket befindet oder wo im Sommer gerade der mobile Eiswagen parkt. Unternehmen können mit der Ortsbestimmung zum Beispiel herausfinden, wo im Lager ein bestimmtes Produkt steht. Sie können aber auch herausfinden, wo sich gerade ihre Kunden, also ihr, aufhalten. Möglich machen das verschiedene Funktechniken. Je nach Technik lässt sich ein Standort genau und kontinuierlich über weite Distanzen bestimmen. Oder ungenau und unterbrochen, weil der Sender des Signals erst dicht an einem Erkennungspunkt vorbei muss, um geortet zu werden.
Die Ortsbestimmung im Netz.
Auch im Internet werdet ihr auf Schritt und Tritt verfolgt. Unternehmen möchten mit Tracking herausfinden, auf welchen Webseiten ihr euch herumtreibt. Mit der bekanntesten Methode, den Cookies, kann man zum Beispiel herausfinden, von welcher Seite ihr gekommen seid, was ihr auf der aktuellen Seite macht und wo es danach im Netz weitergeht. Mit diesen Informationen erfahren Unternehmen mehr über eure Vorlieben und können so ihre Online-Produkte exakter auf euch anpassen. Die dabei gesammelten Daten werden gespeichert. Aber auch E-Mails und Newsletter können Tracker enthalten, die dem Absender verraten, ob ihr die Mail gelesen und die Links darin geklickt habt.
Da steht er vor eurem Lieblingsimbiss und zack, bekommt ihr eine Push-Notification aufs Smartphone. Ja, komm doch mal rein, kriegst dir auch ein bisschen Rabatt, wenn du schon mal da bist. Aber woher weiß denn eigentlich die Dönerbude eures Vertrauens, dass ihr da gerade vor der Tür steht? Das funktioniert dank dem Tracking mit sogenannten iBeacons. Das sind so kleine Geräte, die mitbekommen, dass ihr gerade um die Ecke seid und dann eine Push-Nachricht in eurem Telefon auslösen. Alexander Oelling von Sensorberg, einer Berliner Beacon-Management-Plattform-Firma, hat mir erklärt, wie solche iBeacons funktionieren.
Der Beacon selbst ist eigentlich ein relativ dummes Gerät. Der hat gar keine eigene Internetverbindung, sondern es ist ein kleiner Bluetooth-Sender, ein Bluetooth-Chip, der eine eindeutige ID sendet, um sich zu identifizieren gegenüber den mobilen Applikationen, die sich in seiner Umgebung befinden.
Ja, und wenn der Beacon dann ein Signal aussendet und dann kann das die App mit der Software, die Alexanders Firma herstellt, empfangen und dann wird eben die Aktion ausgeführt, die in der App hinterlegt ist, zum Beispiel eben ein Rabattcoupon wird gesendet. Aber das ist nicht das Einzige, was man damit so machen kann.
Zum Beispiel, wenn ich in eine Bankfiliale, in einer Sparkasse zum Beispiel, die ausgerüstet ist mit so einer Technologie, reinkomme, dann kriege ich zum Beispiel ein aktuelles Immobilienangebot auf mein Telefon gepusht. Aber eben auch, wenn ich mich an einem Bahnhof befinde zum Beispiel und mir meine Bahn-App anbietet, ob ich vielleicht Indoor-Navigation durchführen möchte dort, um zum richtigen Gleis zu gelangen. All das sind Beispiele für Informationen, die darüber übertragen werden können.
Und für alle, die jetzt Angst haben, dass wir in Zukunft zugeschüttet werden mit ortsbezogenen Push-Notifications, keine Sorge. Alex von Sensorberg sagt, der Trend geht eher dahin, dass wir nur dann Push-Nachrichten bekommen, wenn die wirklich nützlich für uns sind und nicht mehr einfach nur irgendwie so zufällig.
Und de facto wird es so sein, dass man eher weniger Nachrichten empfängt als mehr Nachrichten, aber diesmal vielleicht dann zielgenau und auch zu dem Ort passend. Letztendlich geht es darum, dem Nutzer mehr Mehrwert zu stiften. Wenn Nutzer zugespammt wird von einer Applikation mit zu vielen Notifications, dann wird er diese einfach deaktivieren oder im schlimmsten Fall sogar die App deinstallieren.
Natürlich wird jedes Mal, wenn so ein iBeacon anspringt, euer Standort ermittelt und die App kann das mit anderen Nutzergarten-Daten auch verbinden. Der iBeacon selber speichert aber keine Daten, sagt Alexander Oelling und macht darauf aufmerksam, dass es andere Technologien gibt, die sich für App-Anbieter viel, viel besser zum Tracken eignen.
Letztendlich ist es so, per GPS kann ich dem Nutzer praktisch metergenau verfolgen, was er den ganzen Tag macht. Ich weiß sogar, wo er sich abends aufhält per GPS. Ein iBeacon, der nur ab und zu mal irgendwo verbaut ist, ist eigentlich sehr schwierig geeignet, um damit wirklich Tracking zu machen.
Doch nicht alle sehen das so unproblematisch wie der iBeacon-Softwarehersteller Alexander Oelling. Bei Trackback hört er gleich nochmal, was Datenschützer zu der iBeacon-Technologie zu sagen haben und auch zu anderen Tracking-Methoden. Aber erstmal gibt's für euch ein bisschen Musik aus dem Internet von VBND. Drop it like it's sexy. Love.
Cheat on your man, one, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street.
Na, wen habt ihr alles so in diesem Mashup erkannt? Also ich habe auf jeden Fall Neo mit Sexy Love erkannt und Snoop Dogg mit Drop It Like It's Hot. Ist ja gar nicht mehr so einfach, irgendwie Mashups im Netz zu finden. Eine Zeit lang konnten wir uns ja gar nicht retten vor lauter Remixen und Soundcollagen und so weiter. Aber im Moment ist da irgendwie nicht so viel los. Wenn ihr also vielleicht noch über ein paar mehr tolle Mashups stoßt, dann gerne her damit. Wir freuen uns total darüber. Und wenn wir natürlich andere tolle neue Mashups finden, hört er sie natürlich auch bei Trackback und findet sie auch bei uns im Blog trackback.fritz.de. Es gibt ja diverse Technologien, die erfassen, wo ihr euch in der Welt oder auch im Netz so bewegt und gerne auch diese Daten dann verknüpfen. Und Smartphone-Apps machen das zum Beispiel zusammen mit den iBeacons, über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Und die Anbieter von Beacon-Systemen sagen aber, dass das ja völlig unproblematisch ist, weil die Daten, was ihr an welchem Ort gemacht habt, ja anonymisiert werden. Und der Datenschützer Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft sieht das aber anders. Und ich wollte wissen, warum.
Das Problem ist, dass die Daten vielleicht in dieser Form anonymisiert sind, aber es ist relativ leicht möglich, diese Daten mit anderen Daten zu verknüpfen und damit dann auch eben personenbezogene Profile zu erstellen. Und es sind ja auch sowieso sehr viele Daten auf einem Handy, die sehr personenbezogen sind. Viele Apps sammeln ja auch sehr, sehr viele Daten. Es gibt viele Adresshändler und es ist relativ schnell möglich, diese vermeintlich anonymen Daten einer bestimmten Person zuzuordnen und damit dann auch zu wissen, welche Person tatsächlich hinter diesen vermeintlich anonymen Daten steckt.
Eigentlich steckt ja erstmal eine gute Intention dahinter, also für den Nutzer zumindest. Der macht sowas, weil der denkt, ich kann jetzt zum Beispiel an einer Rabattaktion teilnehmen und habe da eigentlich nur einen Vorteil draus, weiß vielleicht gar nicht, dass hier seine Daten verwendet werden. Ist das so, dass eigentlich viel stärker darauf hingewiesen werden muss, ganz generell, wenn Daten von mir verwendet werden? Und ist das was viel zu wenig passiert?
Ja, das auf jeden Fall. Und es muss vor allen Dingen auch leichter ersichtlich sein. Also es könnte zum Beispiel möglich sein, dass man einfache Symbole einführt, wie es zum Beispiel auch im Rahmen der Europäischen Datenschutzverordnung vorgesehen ist, dass Nutzerinnen und Nutzer sofort sehen, okay, dieser Dienst sammelt bestimmte Informationen und dass man sich dann eben entsprechend leicht entscheiden kann, ob man diesen Dienst dann tatsächlich nutzen möchte oder nicht. Und es muss natürlich eben auch die Möglichkeit geben, dem vielleicht auch zu widersprechen oder eben auch alternative Dienste zu finden, die zum Beispiel etwas mehr Datensparsamkeit propagieren. Also von daher ist es halt völlig unmöglich, diese ganzen AGB zu lesen, mit denen man immer konfrontiert ist. Oft sind die auch gar nicht in der Sprache verfasst, die man selber spricht. Also das ist immer sehr kompliziert und komplex, sich dadurch diese Informationen durchzuwühlen. Und von daher brauchen wir hier auf jeden Fall eine verbraucherfreundliche Alternative, die es eben ermöglicht, auf dem ersten Blick schon zu erfahren, was denn zum Beispiel so eine App oder so ein Programm mit meinen Daten vorhat.
Ist es denn schlimm, dass meine Daten verwendet werden oder ist es eigentlich der springende Punkt, dass ich nicht so richtig weiß, dass meine Daten verwendet werden und vor allen Dingen wofür?
Genau, also das Kernproblem ist ja erstmal nicht, dass ich jemandem meine Daten zur Verfügung stellen will. Wenn ich das möchte, dann ist das natürlich ein legitimer Grund. Das Problem ist, dass aber eben die meisten Leute das gar nicht wissen in diesem Moment, dass sie jetzt eben bestimmte personenbezogene Daten an irgendwelche Unternehmen weitergeben, die sie vielleicht auch gar nicht kennen, die dann auch wiederum die Daten vielleicht an Drittanbieter weitergeben und dann sozusagen völlig unkontrollierbar für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist, was mit den personenbezogenen Daten passiert. Aber wenn sie natürlich darüber ausreichend aufgeklärt sind, wenn sie es tatsächlich wissen und also selbstbestimmt darüber entscheiden können, und die Konsequenzen ihres Handelns auch abschätzen können, dann ist natürlich auch völlig okay, wenn die Daten dann an solche Unternehmen weitergegeben werden.
Die Beacon-Technologie ist ja nicht die einzige, die trackt. Also auch abgesehen ganz generell von Ordnungsdiensten wird ja zum Beispiel auch im Internet Nutzerverhalten getrackt. Was für Daten werden da so abgegriffen?
alle Daten, die man irgendwie sammeln kann, ja, also alles, was irgendwie möglich ist, wo man dann Feinheiten von einer Persönlichkeit einer Person herausfinden kann und diese Daten dann in irgendeiner Art und Weise weiterverwenden kann, um diesen Leuten dann zum Beispiel personenbezogene Werbung zukommen zu lassen. Also das ist so die klassischen Sachen wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnort und so weiter und so fort. Aber es gibt eben so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, wird eben auch gesammelt, gespeichert, von welcher Website kommt man, auf welche Website geht man hin. Also sämtliche Informationen, die man irgendwie sammeln kann, werden auch versucht zu sammeln, auf allen erdenklichen Wegen, also auch in E-Mails, in Chatprotokollen und so weiter und so fort, wird versucht eben an personenbezogene Daten zu kommen und diese dann eben zu sammeln, um eben Leute möglichst in Schubkästen zu stecken, um ihn dann im Nachgang eben mit personenbezogener Werbung vielleicht auch auf den Keks gehen zu können.
Bei Ortungsdiensten ist es für mich ja relativ einfach zu sagen, dann lasse ich die jetzt aus oder ich nutze diesen Dienst jetzt vielleicht einfach nicht. Wenn wir jetzt aber beim Web sind, dann ist das ein bisschen schwieriger zu sagen, ich gehe jetzt einfach gar nicht mehr ins Internet. Was kann ich denn dann tun?
Naja, also es gibt verschiedene kleine Programme, mit denen man privatsphärefreundlich durchs Netz kommt. Das wäre zum Beispiel bei Firefox verschiedene Add-ons wie Better Privacy zum Beispiel, die es eben ermöglichen, dass auch also Cookies gelöscht werden, die relativ aggressiv sind. Es gibt Add-ons, die es zum Beispiel ermöglichen, dass verhindert wird, dass man weiß, von welcher Seite man kommt und auf welche Seite man danach geht. Und darüber hinaus sollte man natürlich auch immer, wenn man zum Beispiel auf Facebook eingeloggt ist und da aber nichts mehr macht, sich wieder ausloggen. Man sollte vielleicht auch seine E-Mails in einem externen Programm abrufen und die E-Mails auch verschlüsseln, sodass zum Beispiel Google, ist ja bekannt, dass die zum Beispiel in Amerika auch in die Inhalte der E-Mails reingucken, um dort mitzulesen, was da passiert. Aber es werden auch immer wieder in E-Mails zum Beispiel auch Cookies mitgeschickt. Also wenn man die eben extern abruft mit einem Mailer, dann kann man sozusagen dieses Tracking ein bisschen unterbinden. Und man sollte vielleicht auch für verschiedene Dienste immer verschiedene E-Mail-Adressen benutzen. Man muss nicht überall seinen tatsächlichen Klarnamen angeben. Also man kann sich da vielleicht ein paar neue Identitäten schaffen. Und viele Informationen müssen auch gar nicht angegeben werden. Also bei vielen Diensten werden ganz viele Informationen abgefragt, sowas wie Geburtsdatum, Wohnort und Ähnliches. Und das sind aber gar keine Pflichtfelder, die sollte man dann auch entsprechend leer lassen.
Es gibt also Möglichkeiten, euch zu schützen. Und wir haben euch einige davon auch nochmal ins Trackback-Blog gepackt. Und eins habt ihr ja auch gehört, ihr wisst hoffe ich gar nicht, wer alles euch so trackt. Das Projekt Trackography will das transparenter machen und darum geht's auch gleich bei Trackback.
Fire just for you. As the it's getting darker, I will start a little fire just for you.
Fast nicht wiedererkannt, die Jungs und Mädels von Emerald Park. Eigentlich eine sehr bekannte Netzmusikgröße in Sachen Indie. Und jetzt haben sie aber mal Gitarren und Bass eher so gegen Synthesizer und Beatmaschinen getauscht. Aber auch ein sehr schöner Sound, den sie da fabriziert haben auf dem neuen Album Go, Go, Go. Und genauso heißt auch der Song, den ihr gerade gehört habt. Und auf trackback.fritz.de findet ihr wie gewohnt den Download-Link. Wenn ihr Nachrichten online lest, denkt ihr wahrscheinlich nicht daran, dass ihr da gerade getrackt werdet. Aber auch seriöse Nachrichtenseiten wollen mehr über ihre Nutzer herausfinden. Und das Projekt Trackography von der Berliner Non-Profit-Organisation Tactical Tech hat sich zum Ziel gesetzt, genau das transparenter zu machen. Auf einer Online-Karte könnt ihr nachverfolgen, wer eure Daten abgreift und welchen Weg die so nehmen. Die Netzaktivistin Anne Roth hat vor einem Jahr, als das Projekt noch in den Kinderschuhen steckte, daran mitgearbeitet. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo.
Lass uns das doch mal so ein bisschen durchexerzieren. Ich sehe jetzt gerade diese Karte vor mir, habe da jetzt mal Deutschland als Heimatland ausgewählt und dann kann ich also so unterschiedliche Nachrichtenseiten auswählen, die ich eben so gerne aufsuche. Und ich werde dann auf so eine weitere Karte, sobald ich das alles ausgewählt habe, rübergeleitet und sehe dann so bunte bunte Länder auf der Karte. Das sind zum einen die Seiten, die wo die Seiten gehostet werden, dann die, die Infrastruktur bereitstellen und auch nochmal die Länder, die das Tracking wiederum hosten. Was sagt mir das jetzt?
Das sagt mir, wenn man das in dem Moment auch die auf die Karte schaut, wo man zum Beispiel die Webseiten, die News-Websites anklickt, die man sich regelmäßig anguckt oder für die man das jetzt rausfinden will, dann erscheinen da ja so Linien auch auf der Karte. Das heißt, es ist sozusagen direkt nachvollziehbar, wenn ich jetzt in Berlin sitze und fritz.de ist jetzt nicht dabei, weil es keine Textseiten sind, aber zum Beispiel die FAZ oder die Bild-Zeitung oder Netzpolitik.org aufrufe, dann zeigt es mir an, wo meine Daten langwandern. Also wer eigentlich in welchen Ländern mitverfolgen kann, dass ich mich für bestimmte Artikel auf dieser Seite interessiere.
Die Nachrichtenseiten, die tracken ja häufig gar nicht selber, sondern lassen durch Drittanbieter tracken. Wer macht das und wo überall landen denn die Daten?
Die lassen teilweise im eigenen Interesse tracken und teilweise verkaufen die ja Werbung, beziehungsweise verkaufen sozusagen die Tracking-Plätze, weil es wiederum Tracking-Firmen gibt, die Datenprofile, also Nutzerprofile zusammenstellen, um die dann wiederum an Werbefirmen zu verkaufen, weil das ist ja der umkämpfte Markt momentan oder der, wo viele versuchen, Geld zu verdienen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Firma die Werbung schalten will, weiß, das gucken auch die richtigen an. Das heißt, die wollen natürlich gerne, dass ihre Werbung auf den Seiten eingeblendet wird, wo tatsächlich auch die Leute, die sich möglicherweise für rote Lederstiefel oder für Ferien an der Ostsee oder was auch immer interessieren. Und deswegen interessieren die sich dann natürlich für die Profile von solchen Nutzern. Das ist sozusagen das Werbeinteresse dabei. Die Nachrichtenseiten wollen natürlich auch wissen. Das heißt, der Klassiker Google Analytics, ne? Also Statistiken, die erfassten, wer guckt sich unseren Text an, wer interessiert sich für welche Artikel, wo sitzen die eigentlich, was sind das für Leute, ist ja auch interessant für die Nachrichtenseitenmacher. Und das wird alles gesammelt an verschiedenen Stellen und das kann man sich jetzt sozusagen in dem rechten Kasten auf der Webseite dann genau angucken. Da kann ich dann sehen für, weiß ich nicht, die Frankfurter Rundschau Online, da sitzen dann Twitter- und Facebook-Tracker mit drauf, Google auch, dann diese Diskus-Software, über die ganz häufig mittlerweile die Kommentare gemacht werden, Nugget, deutsche Werbefirma auch, also Werbeverkäufer, Adobe. Das hat dann wahrscheinlich was mit Flash-Einspielungen zu tun. Und das kann ich mir eben ganz genau angucken, welche sind das alles und mir dazu dann auch gleich noch Informationen angucken, was machen die eigentlich und nebenbei im Übrigen auch, was sind die jeweiligen Gesetze in dem Land. Zum Beispiel, wie ist das mit Vorratsdatenspeicherung und
genau, ich kann zum Beispiel sehen, also wie lange meine Daten auch dann da liegen bleiben.
Richtig.
Du hast jetzt eben schon zum Beispiel Google Analytics angesprochen. Das sind so die, ich sag mal, die Datensammelwütigsten wahrscheinlich unter genau. den Trackern. Und es ist ja eigentlich auch bekannt, dass es da die ein oder andere Verflechtung auch gibt mit US-Internetfirmen und den Geheimdiensten. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass also auch die Daten, die dort bei Google Analytics liegen, vielleicht auch bei einem Geheimdienst liegen?
Na, bei Google ist es relativ sicher. Das ist ja durch die Snowden-Enthüllungen bekannt geworden. Bei vielen anderen Firmen ist es nicht so ganz so eindeutig, aber deswegen, also das ist auch die Idee der Karte einfach, um so ein bisschen wirklich visuell nachvollziehen zu können, durch welche Länder wandern meine Daten eigentlich und die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass da dann auch irgendwelche Dienste sich dafür interessieren, die in den Ländern Zugriff auf solche Daten haben, die ist ja jetzt auch nicht so gering.
Ich habe jetzt so als Beispiel mal bei mir auf der Karte Spiegel Online und Zeit gewählt und habe dann festgestellt, okay, da gibt es alleine 42 Verbindungen, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte, dass da also wird. Woher weiß aber Trackography nun aber, dass da tatsächlich 42 Verbindungen da sind? Woher haben die Daten?
Das Projekt hat tatsächlich in all den verschiedenen Ländern, für die dort das ausprobiert werden kann, in den Ländern Skripte ausgeführt und sich sozusagen von in der Regel Freiwilligen oder Leuten, die ein kleines Entgelt dafür bekommen haben und bei dem Projekt mitmachen wollten, erstmal zusammenstellen lassen, welche sind eigentlich die News-Websites, welche sind die Blogs, welche sind auch internationale News-Websites, die in dem Land viel gelesen werden und hat dann dort in dem Land Skripte ausführen lassen, die diese jeweiligen Seiten alle aufgerufen haben und dabei dokumentiert haben, welche sogenannten Third-Party-Tracker, also welche dritten Parteien, welche anderen URLs noch mit aufgerufen werden, wenn ich eben zum Beispiel Zeit Online aufrufe. Und das ist dann eben in die Datenbank zu der Website geflossen. Das ist also sozusagen tatsächlich alles praktisch ausprobiert worden. Das ist jetzt nicht in Echtzeit, wenn ich selber dann Zeit Online anklicke, sondern da wird mir sozusagen das Ergebnis ausgegeben, was letztes Jahr wahrscheinlich, als das Skript für Zeit Online das letzte Mal gelaufen ist, stattgefunden hat. Für einige Länder wird das auch ab und zu aktualisiert. Das ist so ein bisschen unterschiedlich auch. Also ist aber nicht in Echtzeit, sondern sozusagen ein Snapshot, wenn man so will, wie das letztes Jahr gewesen ist. Beispielhaft.
Habt ihr die Nachrichtenseiten damit konfrontiert, mit diesen Ergebnissen?
Nee, tatsächlich nicht. Was ich total interessant fand, war, dass niemand darüber berichtet hat in Deutschland. Ja, ich finde die Ergebnisse gerade für die deutschen Medien frappierend. Man kann auch sofort anfangen, sich super mit denen darüber zu streiten, wie soll sich Online-Journalismus jetzt finanzieren, womit müssen wir ja Geld verdienen, die wollen das alle nicht bezahlen, das ist alles total schwierig. Also ist eine valide Diskussion, kann man führen, aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass zumindest im Bereich Medienjournalismus das auch so ein bisschen auch vielleicht mal so ein bisschen kritisch beleuchtet wird, was da an Datensammelei stattfindet, aber das ist überhaupt nicht passiert.
Umso besser, dass wir bei Trackback mal drüber gesprochen haben. Das Tool könnt ihr euch natürlich auch selber nochmal anschauen, um herauszufinden, wer, wo, bei welcher Nachrichtenseite, auf die ihr normalerweise so geht, eigentlich da trackt. Verlinkt haben wir euch das natürlich nochmal im Blog trackback.fritz.de und ich habe auch schon direkt mal den perfekten Soundtrack für euch, wenn ihr jetzt fürs Tracken nochmal auf unser Blog gehen wollt. Tom Shorters, Hakan Away. Wisst ihr, was Tom Shorters und ich gemeinsam haben? Der ist auch Radiomoderator, kommt aber aus England und macht schon seit 10 Jahren elektronische Musik. Vielleicht kriege ich das ja nebenbei auch noch irgendwann hin. Mit nur 40 Cent kann man ein Kind einen ganzen Tag lang mit Essen versorgen, zum Beispiel in Lesotho in Afrika. Und wir würden natürlich nicht im 21. Jahrhundert leben, wenn es dafür nicht mittlerweile auch eine App geben würde. Share the Meal heißt sie, ist eine App aus Berlin und Fritz-Reporterin Henrike Möller, die hat sie sich genauer angeschaut. Henrike, wie funktioniert diese App?
Ja, super easy, das ist das Schöne. Aufwand gleich null. Du lädst die App kostenlos runter, gibt's für Android und iOS und dann siehst du auf der Startseite erstmal eine Übersicht, wie viele Kinder über Share the Meal schon ernährt worden sind. Wenn du weiter scrollst, kriegst du auch noch kurze Infos über Lesotho, über die Macher der App und über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die verteilen das Essen nämlich vor Ort, sind also App-Partner sozusagen. Das Spenden selbst geht dann auch ruckzuck, 2 Klicks genügen, kurz die Zahlungsmethode wählen, PayPal oder Kreditkarte, dann angeben, ob du nur eine Mahlzeit oder gleich mehrere sponsern willst und fertig.
Okay, aber Afrika ist ja jetzt eigentlich ein großes Land und da gibt's ja sicherlich nicht nur in Lesotho eigentlich Dinge zu tun. Warum haben sich die Appmacher trotzdem ausgerechnet für dieses Land entschieden?
Weil dort 40% aller Kinder chronisch unterernährt sind. Das ist aber nicht der einzige Grund, wie mir Sebastian Stricker, einer der beiden Entwickler von Share the Meal, erzählt hat.
Es ist nicht zu groß, so rund 2 Millionen Einwohner. Das heißt, wir können wirklich einen Unterschied machen. Aber gleichzeitig ist die Infrastruktur dort so, dass wir damit gut arbeiten können. Also die Infrastruktur von der Regierung dort und auch von der UNO, und wir haben auch sehr positive Erfahrungen gemacht, wo Programme, die beispielsweise von der UNO aufgebaut wurden, dann dort sehr gut von der Regierung übernommen werden.
Was ich toll finde an der App ist, dass Spenden dadurch endlich nicht mehr so eine anonyme Sache ist. Du siehst genau, in welche Region dein Geld wandert und welchem Kind du geholfen hast, mit Bild und kurzen Infos. Bei mir war es der 5-jährige Papuli. Sein liebstes Hobby ist Busfahrer spielen. Also für die Transparenz gibt es von mir einen fetten Daumen hoch.
Das ist natürlich ein sehr ehrenwertes Projekt, aber kann eine App einem Land wie Lesotho wirklich, also jetzt mal ganz ernsthaft, langfristig bei seinem Hungerproblem helfen?
Also die Hoffnung ist schon, über die App den Hunger in Lesotho nachhaltig in den Griff zu kriegen, sagt Sebastian.
Was wir versuchen ist, wir wollen die nachhaltigsten Programme verwenden, von denen wir glauben, dass es sie gibt. Also wir machen Schulmahlzeiten, um kurzfristig eben Hunger zu bekämpfen, aber langfristig das Bildungsproblem dort positiv zu bekämpfen. Die Idee ist, man gibt den Kindern jetzt etwas zu essen, deswegen können sie in die Schule gehen, deswegen sind sie nicht krank und können in weiterer Folge dann für sich selber sorgen.
Bisher sind auch schon 17.000 Mahlzeiten gespendet worden, im Schnitt 10 pro User. Und das, obwohl die App nach einer Testphase heute erst offiziell gestartet ist. Sieht also schon erfolgsversprechend aus.
Also gerade mal 2 Klicks und 40 Cent und mehr ist eigentlich nicht nötig, um ein Kind in Lesotho einen ganzen Tag lang mit Essen zu versorgen. Dafür braucht ihr eigentlich nur die App, und zwar Share the Meal mal runterladen. Wenn ihr das spannend findet, dann schaut mal bei uns im Blog vorbei. Da findet ihr dann auch den entsprechenden Link. Und das ist Netzmusik für euch von Nick Beam und I'm Jack Walker mit dem Song Shorty hier bei Fritz.
Shawty, it's a listen
to me.
Love it how we fucking go.
Go.
Pop it on Molly, we roll. Girl, you know where she goes. Day from the night to the morning. I love the way that she callin'.
She
love the way that we movin' and groovin' and tweakin', cause you know we jiggin'. Shawty, you do this to me. Shawty, you got me them zones. Shawty, you do this to me. Shawty, you get me moving my ass to the city. Get you damn to my damn city. I love that you damn with me. I love that you damn with me.
Murder what she wrote.
body keep it G, she roll for me, she don't need smoke. She done, and not gon' intend it. Fuck all of you bitches and fuck your opinion. All of these niggas be talking these women. If you pay for pussy, dog, you would not pimp it. I know. Yo, bitch, hold me down when I'm gone.
Right from the start, just some kind of heaven. That's all that I need. I found it in you. I found it in you. You're some kind of heaven. That's all that I need. I found it in you. You're too good to be true. You got me singing, baby. I don't need a God to tell me that I'm wrong. I don't need of love. I don't need a symphony to sing my song, 'cause there's a choir of angels deep inside my lungs, and I can hear them sing. Yeah, yeah. Can you hear them sing?
Yeah, yeah.
I knew it right from the start. You're some kind.
Ja, die stellen wir euch hier immer vor bei Trackback und wir überlegen uns da nicht, wir laden hier jetzt mal irgendwen ein, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger Privat vom Blogger Privat der Vorwoche vorstellen. Und Robin Thiesmeier war das letzte Mal hier, besser bekannt wahrscheinlich auch von seinem Twitter-Account Meta Bene. Und den habe ich natürlich auch gefragt, wen der mir so empfehlen kann.
Also dann muss ich meinen Freund und
fast Mentor Stefan Poromka hierher zitieren. Der macht auf jeden Fall was her.
Ja, der macht auf jeden Fall was her. Stefan Poromka ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Universität der Künste hier in Berlin. Und er ist wahrscheinlich der einzige Professor in ganz Deutschland, der ein animiertes GIF auf der Personalseite der Uni sogar hat. Und er hat eben auch einen sehr, sehr unterhaltsamen Twitter-Account, dem ich eben auch folge. Und in seiner Twitter-Bio steht: The role of the professor is now part party host, part traffic cop und full-time enabler. Und ich wollte von ihm wissen, was genau steckt dahinter?
Also, ich fand das Zitat ganz interessant. Also das ist gar nicht von mir, sondern ist es von Kenneth Goldsmith, einem derjenigen, der mit die interessantesten Internetprojekte im Moment macht, und zwar schriftlich und bildlich und mit Performances. Und ich fand so ganz schön an dem Zitat, dass er mal diese Professorenfigur so ein bisschen aufschlüsselt und sagt, eigentlich gibt es total viele Funktionen, die man hat, erstens, und zweitens sind die so zum Teil verrückt geradezu, und dann sind sie witzig, und dann hat es was mit Ermöglichen zu tun. Also wie als sei man dauernd unterwegs und würde so ganz interessante Sachen mit anderen Leuten machen. Finde ich schön. Finde ich auch schön, überhaupt daran so eine Professur zu haben. Hm.
Ich würde auch den Twitter-Account selber als intellektuell und künstlerisch, aber überhaupt nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie abgehoben oder so beschreiben. Du nimmst dich ja ganz gerne da sogar selber aufs Korn. Wenn du da tweetest, begreifst du das selber auch als so eine Art Kunstkanal?
Ja, also einerseits ja, andererseits steckt natürlich dann immer schon ein anderes Verständnis von Kunst dahinter, dem jetzt Twitter oder sagen wir mal Social Media in gewisser Weise nachgeholfen hat. Also ich habe ja eine Professur, die eben für Texttheorie und Textgestaltung zuständig ist, und wir beschäftigen uns also ganz stark mit Gegenwart. Wir haben ja keine historischen Wissenschaften, sondern es geht dauernd um eine produktive, innovative Auseinandersetzung mit Gegenwart. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich zuständig bin für Texttheorie und Textgestaltung, wo werden die wichtigen Texte geschrieben, also mit denen plötzlich was passiert, dann sind das die sozialen Medien. Und das ist für mich der Punkt gewesen, an dem ich mir gesagt habe, das ist ja total interessant, dann kann ich das ja jetzt ausprobieren und kann auch mal gucken, inwieweit man aus wissenschaftlicher und zusammengeführt aus künstlerischer Perspektive damit arbeiten kann. Von daher ist das jetzt ein dauerndes Experiment für mich eigentlich, bei dem ich jetzt natürlich immer, also wo klar ist, es gibt jetzt die alten Inszenierungen nicht mehr, oh, das ist der Professor, oder das Professorenbild, das nicht mehr antastbar ist, oder ne, also das irgendwie so irgendwo über allem schwebt, sondern im Grunde genommen geht es mir immer darum, mich so dann mit all den Paradoxien und mit all den Widersprüchlichkeiten, die ja die sozialen Medien hervorbringen, mich selbst in meinem eigenen Tun zu beobachten. Und das hat dann so manchmal so witzige Effekte. Und das heißt dann auch, dass ich natürlich dauernd mich selbst in Frage stellen muss, damit ich meine Position besser beobachten kann.
Was sind denn das so für Effekte und Erkenntnisse, die du da schon draus ziehen konntest für dich?
Naja, also im Grunde genommen, also wenn man jetzt so ein bisschen, wenn ich jetzt einen Schritt zurücktrete und mich frage, was ich da eigentlich mache, also oder wo so die Schwerpunkte sind, dann ist bestimmt einer, dass ich so dauernd irgendwas mit Büchern mache. Also Bücher kommen sehr oft vor in den Fotos. Also ich habe ja meine ganze Zeit lang habe ich nur mit Text getwittert. Irgendwann kam dann der Pictorial Turn, würden wir jetzt sagen, ne? Also so, dass plötzlich so, also dass alles über Bilder funktioniert. Und im Grunde genommen sieht man mich ganz oft bei so professoralen Tätigkeiten, Schreiben und Lesen und Interpretieren und so weiter. Und jetzt gucke ich mir das immer an, von außen, was mache ich da eigentlich? Und ich gucke eigentlich immer so der sukzessiven Auflösung von Büchern zu. Damit haben wir es ja zu tun im Moment, ne? Also kulturell mit dem Netz und so weiter. Das Buch ist nicht mehr das, was es ist. Also fange ich an, auf den Bildern immer wieder neu Bücher auseinanderzunehmen, zu beschädigen, ja, also Sachen dran zu bauen, die in irgendwelche komischen Konstellationen zu bringen. Und im Grunde genommen denke ich immer so, es sind manchmal, wenn es gut läuft, sind es so kleine, überraschende Neuerfindungen, die ich so aus dieser alten Formbuch rausziehen kann. Und das Buch erscheint plötzlich in einem völlig neuen Licht. Von daher ist es auch so eine Art, sagen wir mal, materielle Buchforschung, die ich betreibe, aber ganz hochgehängt.
Ich würde damit jetzt gerne zur Kurzfragerunde kommen, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit?
Ja.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee und Tee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10 ist wahrscheinlich Mac, ne?
Genau.
Okay, also Mac.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Welches Spiel? Mau Mau mit meiner Tochter.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Oh.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge bei Twitter später nochmal anschaust?
Interessant, biografisch interessant.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Spiel online.
Was ist das nächste Blog, der nächste Twitter-Account, der nächste Podcast oder irgendetwas anderes Interessantes aus dem Internet, was wir nächste Woche vorstellen sollten bei Trackback?
Ach, ich habe ja nächste Woche, das ist jetzt gar kein Geheimtipp mehr, ich habe aber nächste Woche bei mir im Seminar Nine Quarterly zu Gast, der ja einer der, also wie er immer sagt, failed intellectuals ist, also einer der wie gescheiterten Intellektuellen, aber in seinem gescheitert sein so natürlich eben nicht gescheitert ist. Ganz groß, ganz toll, amerikanischer Literaturwissenschaftler, der von der Uni weggegangen ist, weil er so viel Erfolg auch bei Twitter gehabt hat und jetzt immer weltweit tourt und Vorträge hält über seine Art des Schreibens. Er ist ja auch Zeitkolumnist und es ist so espriehaft und so philosophisch und so intellektuell, dass ich wirklich, wenn ich die Einträge von ihm lese, auf den Knien gehe. Ne?
Und wenn der jetzt irgendwie nicht kann, vielleicht weil er gerade bei dir im Seminar ist oder so, wen könnten wir denn dann einladen?
Ach, dann auf jeden Fall müsst ihr mal schauen, die heißt @Birte, B-R-R-T-E, Birte. Die hat jetzt gerade ein E-Book rausgegeben im Frohmann Verlag, wo ihre gesammelten, sagen wir mal, performativen Aphorismen drin sind, also diese kleinen Sinnsprüche, ja, die müsst ihr unbedingt, wenn sie überhaupt Interviews gibt und nicht viel zu enigmatisch und verschlossen.
Also müssen wir mal schauen, ob sie Bock hat. Aber das ist dann Dennis Kogel Aufgabe, denn der macht hier in der nächsten Woche Track.
Thank you.
Das ist Calum Pratt, Adrift, Hold the Fort. Und ja, vielleicht könnt ihr gar nicht genug davon bekommen. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn diese Band wird am Sonntag von 17 bis 20 Uhr bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, zu Gast sein und da noch ein bisschen mehr live zum Besten geben von ihren Songs. Und natürlich hat Christoph Schrag auch noch andere Bands am Start. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Es wird auch die letzte Runde sein. Entschuldigung, wo nochmal es um einen Plattenvertrag tatsächlich geht, denn in den vergangenen Wochen konnten kleine unbekannte Künstler bei Christoph um einen Plattenvertrag buhlen. Das geht morgen in die letzte Runde, also einfach mal einschalten. 17 bis 20 Uhr hier bei Fritz. Unsigned, die Show für Band ohne Plattenvertrag. Und Trackback ist damit schon wieder am Ende angelangt. Ich möchte mich aber von euch noch mit einer allerletzten Netzmusik verabschieden, und zwar von Jauge Gather heißt der Song. Und ich bin Theresa Sickert. Ich sag ciao und wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut. Thank you.
Fritz. Und das hört man.